Ich kann mal schnarchen, wenn ich eine Erkältung habe, weil meine Nase zu ist. Aber wenn ich das regelmäßig mache, habe ich einfach immer eine Atemstörung. Und es ist völlig egal, was wir tagsüber machen. Umso mehr wir versuchen, uns zu optimieren, wir versuchen, Sport zu machen, gut zu essen, das ist alles völlig egal, wenn wir nicht richtig schlafen.
Guter Schlaf, das ist ein Riesenthema bei uns. Das haben wir auch im Podcast gemerkt. Unsere Folge mit Schlafärztin Dr. Christine Benter wurde vielfach von euch geklickt. Heute geht es bei uns in Wissen, was dir gut tut, weiter damit. Wir kümmern uns um euren Schlaf. Ich bin Annette und ihr hört den Podcast von Bunte Gesundheit. Schlafen ist das regenerative Tool Nummer 1 und sorgt dafür, dass wir fit und gesund bleiben. Heute schauen wir uns mal einen ganz anderen Aspekt dabei an, jenseits von Psyche und Melatonin. Dieser Aspekt hat mich selber total überrascht. Es ist die atemwegsorientierte Zahnmedizin. Bei mir heute zu Gast ist Dr. Sarah Breu aus München. Sie ist Zahnärztin und hat ihre Praxis hier. Und sie ist spezialisiert auf genau diese zahnärztliche Schlafmedizin. Heute erfahrt ihr also, wie ihr mit Sarahs Zahnexpertise euren Schlaf verbessern könnt und warum sich Sandwiches und Fertigessen auch auf unsere Gesichtsform, Kiefer und letztlich auch wieder die Atmung und den Schlaf auswirken. Willkommen bei mir, Sarah.
Dankeschön für die liebe Ankündigung, Annette. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Sarah, was hat eine Zahnärztin mit gutem Schlaf zu tun?
Also die Schulmedizin würde jetzt erstmal sagen, gar nichts. Na? Also ich habe mich vor über 15 Jahren auf Schlaf spezialisiert, beziehungsweise du nennst es ja auch zahnärztliche Schlafmedizin. Das heißt, ich habe ganz klassisch angefangen. Also ich habe Patienten mit speziellen Schienen bei ihrer Schlafapnoe geholfen. Also damals kam HNO-Arzt zu mir und hat gesagt, er braucht unbedingt eine Zahnärztin, der solche Schienen anfertigt. Und dann habe ich mich weitergebildet, habe mich zertifizieren lassen, habe im In- und Ausland Weiterbildung gemacht. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass die ganzen Patienten mit Schlafapnoe, und Schlafapnoe sind nächtliche Atemaussetzer, alle die gleichen Symptome zeigen. Also eine falsche Atmung, eine zu hohe Atemfrequenz, eine behinderte Nasenatmung, schiefe Zähne, eine falsche Zungenlage. Und dann bin ich halt einfach tiefer in die Materie eingestiegen. Und in Europa, beziehungsweise vor allem in Deutschland, ist das Thema gar nicht so verbreitet. Yeah. Weswegen ich halt hauptsächlich meine Ausbildung in den USA gemacht habe, die einfach viel enger und tiefer in diese Materie einsteigen. Und deswegen kann man eigentlich sagen, unsere Schlafprobleme und auch die Schlafapnoe sind eigentlich eine versteckte Epidemie.
Das klingt ja schon ganz schön krass. Siehst du den Menschen an, also ihren Zähnen, ob sie das haben und weist du sie darauf hin? Und sind dann viele überrascht?
Also zu mir in die Praxis kommen natürlich hauptsächlich nur noch Patienten aufgrund des Fokus, wegen ihrer Atmung, wegen ihrem Schlaf. Aber ja, ich sehe das jemanden vom Gesicht her an. Ja? Also wie ist die Gesichtsform? Ist es eher ein schmales Gesicht? Sind die Zähne schief? Schiefe Zähne sind immer ein Hinweis darauf, dass der Gesichtsschädel nicht richtig gewachsen ist, weil das Wachstum passiert einfach in der Kindheit. Und unsere Knochen wachsen nicht einfach so. Sie brauchen immer einen Reiz zum Wachsen. Und da ist die Muskulatur extrem wichtig. Und für das Wachstum des Gesichtsschädels ist die Zunge wichtig und unsere Kaumuskulatur. Und schiefe Zähne entstehen also, wenn der Kiefer zu schmal gewachsen ist, weil einfach der fehlende Muskelreiz da war.
Okay, und ich dachte immer, das sei quasi genetisch vorprogrammiert. Ist es wahrscheinlich auch die Gesichtsform. Aber du sagst, es ganz viel liegt daran, wie wir unsere Muskulatur trainieren. Mhm. Wie trainieren wir die im Gesicht? Das ist ja nicht wie arme Beine.
Mhm. Durch richtiges Schlucken zum einen. Ja, also die Zunge, jetzt darf jeder mal gucken, wo seine Zunge liegt, sollte in der Regel von vorne, von der Zungenspitze bis hinten komplett am Gaumen liegen, am harten Gaumen, also einem knöchernen Gaumen. Bei den meisten tut sie das nicht. Das kann antrainiert sein. Zum einen durch eine behinderte Nasenatmung, weil dadurch die Mundatmung ist ja quasi unser Hilfsweg für die Atmung. Ne? Und wichtig zu wissen ist, der Körper tut immer alles dafür, damit wir atmen. Und wir leben halt in einer Gesellschaft mit vielen Allergien. Einfach durch unsere Luftverschmutzung, durch unsere Ernährung. Es sind viele Allergene einfach in der Ernährung drin. Was dazu führt, dass wir halt vermehrt durch den Mund atmen. Ja? Und für Kinder ist es, wir sind halt nicht mehr in der Gesellschaft, wo die Frau 3 Jahre Zeit hat, ihr Kind zu stillen oder sich voll auf das Kind zu fokussieren. Durch quasi Flaschenernährung, durch Schnuller kommt es zu einer falschen Zungenlage, was wiederum das Wachstum einengt oder behindert. Ne?
Also spannend, das passiert also schon ganz viel in den ersten Jahren. Genau. Ich weiß, es wurde auch immer gesagt, bei meinen Kindern, Schnuller bitte weg bald und so weiter. Also das hat das alles irgendwie befördern können, sagst du. Und auch die falsche Nahrung, glaube ich.
Genau, weil wir einfach zu weich essen. Dadurch, wir müssen nicht mehr richtig kauen. Also jetzt zum Beispiel fangen wir mal mit Babybrei an. Ja, Babybrei wurde vor 100 Jahren quasi das erste Mal auf den Markt gebracht. War super, eine Erleichterung. Aber davor sind die Kinder auch groß geworden, weil sie gekaut haben. Oder die Mamas haben es so gemacht wie die Vögelchen, ein bisschen vorgekaut und dann dem Kind gegeben. Einen Brei musst du nicht mehr kauen. Solche Maisstangen, was man überall kriegt, brauchst du auch nicht kauen. Und dadurch wird einfach die Muskulatur nicht richtig trainiert und wir verlernen da schon das richtige Schlucken. Und dadurch liegt die Zunge einfach nicht mehr am Gaumen. Und im Wachstum ist der Oberkiefer, also wir haben 22 Knochen im Gesichtsschädel, und der Oberkiefer ist der Leitknochen für das richtige Wachstum. Und der wächst normalerweise nach vorne und nach unten, wenn die Zunge richtig liegt und die Kaumuskulaturen richtig trainiert sind. Ist es nicht der Fall, wächst der Oberkiefer irgendwo hin. Und meistens nach oben. Deswegen haben auch so viele eine krumme Nasenscheidewand, weil der Knochen muss ja irgendwo hin.
Klar.
Und dann kriegt man so einen hohen Gaumen. Ja, und dann kann der Oberkiefer auch noch nach hinten gekippt wachsen. Dann haben wir einen offenen Biss. Ja, also, dass die oberen Zähne nicht mehr über die unteren Zähne lappen. Oder der Oberkiefer kann nach oben und nach vorne geneigt wachsen und dann haben wir so einen genannten Tiefbiss. Und was man noch sieht bei den Kindern, dass die Milchzähne schon ganz eng stehen. Das heißt, die haben gar keine Lücken. Und normalerweise ist es so, dass die Milchzähne, dass die so viel Platz haben sollten, dass circa ein 1-Cent-Stück durchpasst. Na, also die Milchzähne sind ja schon kleiner wie die bleibenden Zähne. Mhm. Folge ist dann, wenn der Knochen nicht richtig wächst, also die Kiefer, kommen da schon die bleibenden Zähne schief durch. Das ist halt auch so ein Grund, weswegen mittlerweile eigentlich jedes Kind eine Zahnspange benötigt.
Ja.
Ja, das Problem ist nur mit der herkömmlichen Kieferorthopädie, dann wird dir ja gesagt, okay, wir warten, bis die bleibenden Zähne da sind und dann begradigen wir die Zähne. Dadurch können wir aber nicht mehr das Wachstum mitnehmen. Ja, und die herkömmliche Kieferorthopädie, die empfiehlt dann, wir entfernen mal ein paar bleibende Zähne. Ist mir auch passiert, mir wurden 4 bleibende Zähne entfernt. Dir auch, genau. Das war so vor allem in den 80ern ganz beliebt. Ist immer noch, ist eine Katastrophe, weil dadurch kriegen wir vielleicht schön gerade Zähne. Aber es wird alles noch kleiner. Und es ist ja schon an sich viel zu klein gewesen. Also die ganzen Strukturen sind schon verengt gewachsen. Und dadurch nehme ich dem Ganzen noch mehr Platz. Deswegen haben auch so viele Kiefergelenksbeschwerden. CMD ist dann große Thematik.
Ja.
Ja? Und kriegen im Laufe der Zeit Schlafprobleme, weil die Atmung einfach eingeschränkt ist.
Ja, deswegen kommen zu dir teilweise schon Kinder, wenn man da aber gar nicht dran denkt und ist erwachsen. Also Schlafprobleme machen sich ja meistens nicht mit 20 bemerkbar oder mit 30, sondern dann später. Dann ist es ja zu spät. Was machst du, wenn jemand dann kommt?
Also bei Erwachsenen, ich würde gerne noch dazu was sagen, bei Kindern merkt man durchaus schon deutlich Schlafprobleme. Und zwar Kinder sind nicht wie Erwachsene, dass sie sich müde fühlen oder dass sie so schlapp sind. Ne? Wir kommen ja gar nicht richtig in die Gänge, wenn wir nicht richtig geschlafen haben. Kinder, wenn die schnarchen oder mit den Zähnen knirschen, ist das immer ein Hinweis auf eine eingeschränkte Atmung. Und Kinder werden hyperaktiv. Das heißt, viele Kinder entwickeln so ADHS-ähnliche Symptome. Erwachsene, also wir lernen dann irgendwann tagsüber, wir laufen nicht mit offenem Mund rum, ne? Also wir fokussieren das schon, wir trainieren uns das irgendwie an. Und bei den Erwachsenen fangen diese Schlafprobleme häufig auch mit Zähneknirschen dann wieder an. Dann kriegen sie erstmal von ihrem Zahnarzt eine Schiene, ja, weil sich die Zähne ja nicht abreiben sollen, aber damit wird auch nicht die Ursache behandelt. Viel schlimmer sogar noch, mit diesen normalen Aufbissschienen wird in 100% der Fälle die Atmung um bis zu 50% verschlechtert. Weil wir knirschen mit den Zähnen, das ist wichtig zu wissen, ja, weil der Körper Stress hat, nämlich Atemstress.
Ja, man denkt ja meistens Grübelstress, aber du sagst Atemstress, das fand ich total interessant.
Also, ne, also das ist, wenn ich eingeschränkte obere Atemwege habe, weil einfach die Zunge keinen Platz hat, weil es vom Wachstum einfach zu eng ist, weil meine Nasenatmung nicht richtig funktioniert, dann habe ich eine erhöhte Atemanstrengung. Es kommt noch genügend Luft an, also ich bin noch lange nicht im Bereich der Schlafapnoe. Aber ich brauche mehr Anstrengung, damit ausreichend Luft kommt. Und dadurch werden Stresshormone ausgeschüttet. Also Cortisol, Adrenalin sind Thematiken. Und was machen diese Stresshormone? Sie lassen die Muskulatur sich zusammenziehen, also kontrahieren. Deswegen ich presse oder knirsche im Schlaf. Und wenn ich jetzt so eine normale Aufbissschiene mache, dann nehme ich der Zunge quasi noch mehr Platz und drücke sie noch mehr in die Atemwege, was das Ganze noch verschlimmert. Also wir sehen das, wir machen Schlafdiagnostiken, manchmal also mit einer Aufbissschiene und ohne Aufbissschiene. Und da haben die Patienten teilweise mit ihrer Aufbissschiene auf einmal eine Schlafapnoe. Und ohne ihre Aufbissschiene sind sie noch in einem Anfangsstadium, also nur einer erhöhten Atemanstrengung.
Ja.
Ja, und damit fängt das häufig an. Und dann kommen einfach, dann kommt noch das Alter hinzu, bei Frauen gerne auch nach einer Schwangerschaft, weil das Gewebe nochmal weicher wird. Da berichten halt einfach viele, jetzt schnarche ich auf einmal oder ich schlafe viel schlechter, weil einfach das Gewebe weicher wird und es nochmal länger wird.
Ja.
Dann warten wir aber wieder ab und dann irgendwann bemerkt dann vielleicht der Partner, ja, in einem fortgeschrittenen Alter, 50 plus, hey, du atmest nachts nicht mehr, du hast immer wieder Atemaussetzer. Und dann sind wir in dem Bereich der Schlafapnoe.
Verstehe. Viele merken ja gar nicht, dass sie schnarchen. Also man fühlt sich einfach vielleicht gerädert, denkt, ich habe nicht gut geschlafen. Wann sollte man denn zu dir kommen? Also das hört sich ja so an, als seien eigentlich richtig viele betroffen, aus verschiedensten Gründen.
Ganz wichtig, man muss nicht schnarchen. Schnarchen ist ein Symptom. Viel schlimmer ist eigentlich, wenn du nicht schnarchst, weil das dann ganz häufig gar nicht im Fokus steht. Weil dir das ja auch niemand sagen kann.
Ja.
Selbst wenn du dich mit irgendwelchen Apps screenst, es kommen keine Geräusche, ja, dann denkst du, okay, ich habe vielleicht einen Magnesiummangel. Also, ne, du fängst einfach mal so klassisch an, vielleicht mit ein bisschen Schlafhygiene. Zu mir sollten eigentlich generell alle kommen, die vielleicht schon mal in einem Schlaflabor waren und ihnen gesagt wurde, du hast keine Schlafapnoe, du schläfst nur schlecht oder es ist alles noch nicht im behandlungsbedürftigen Bereich, weil die klassische Medizin behandelt eben erst, wenn du krank bist. Uns geht es aber darum, die gesunde Lebenszeit zu verlängern. Das heißt, viel früher anzusetzen, damit wir eben erst gar nicht krank werden. Oder eben Patienten, die sich optimieren möchten, die auch so das Gefühl haben, hey, ich wache morgens auf und ich habe meine 8 Stunden geschlafen und ich mache schon wirklich alles, um meinen Schlaf wirklich zu verbessern, aber ich fühle mich trotzdem nicht fit. Die dürfen gerne zu uns kommen. Genau.
Ja. Wie findest du dann heraus, ob und welche Problematik vorliegt? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also wir machen erstmal eine klinische Untersuchung. Also ich schaue mir als Zahnarzt die Nase an. Ich gucke mir einfach, habe ich einen Kollaps der Nasenflügel? Damit kann ich schon mal optimieren, auf welcher Seite ich vielleicht besser schlafen sollte. Ich kann so spezielle Tests machen, ob ich eine Verengung im Bereich quasi des Mundes oder des Rachens habe, ob ich Probleme auf Höhe der Nase habe oder der Nasennebenhöhlen. Da brauche ich natürlich noch andere Disziplinen. Dann vielleicht für eine weitere Therapie dazu. Dann machen wir in den allermeisten Fällen eine Schlafdiagnostik. Das machen wir aber zu Hause. Das heißt, die Patienten bekommen ein kleines Gerät mit, eine kleine Uhr, die sie zu Hause anlegen. Die Daten werden cloudbasiert an uns übertragen. Was ich mir dann immer zusammen an meinem Kollegen, dem Professor Heiser, der ist auch Schlafmediziner und HNO-Arzt, anschaue. Und da sehen wir dann schon, okay, wo haben wir denn diese Atemstörung? Ist es lageabhängig? Kommt es durch die Nase? Ist die Zunge das Problem? Ist der Rachen das Problem? Ja, in vielen Fällen brauchen wir dann nochmal eine spezielle dreidimensionale Röntgendiagnostik, um einfach zu gucken, okay, wie können wir da weiter optimieren? Mhm. Und dann finden wir individuell die richtige Therapie. Ja, weil es gibt nicht den One Size Fits It All. Für jeden ist es sehr individuell.
Ja. Das heißt, man könnte was gegen Schnarchen tun, gegen die falsche Zungenlage.
Mhm.
Was kann man denn gegen Schnarchen so tun? Das betrifft ja viele, auch viele Partner.
Mhm.
Und man hat immer den Eindruck, da gibt es eigentlich gar nichts wirklich Wirksames.
Ja, also es kommt darauf an, wo entsteht dieses Schnarchen.
Mhm.
Ja, also, und Schnarchen ist halt einfach, regelmäßiges Schnarchen ist nie harmlos. Ich kann mal schnarchen, wenn ich eine Erkältung habe, weil meine Nase zu ist. Aber wenn ich das regelmäßig mache, habe ich einfach immer eine Atemstörung. Und dann muss ich gucken, okay, ist es die Nase? Sind vielleicht die Nasenmuscheln zu groß? Wir haben 3 Nasenmuscheln in unterschiedlichen Ebenen. Und wenn man so eine dreidimensionale Diagnostik macht, dann kann man sehen, okay, ist vielleicht auf einer Seite ist der Nasengang komplett zu durch diese vergrößerten Muscheln. Dann kann ich das mit dem Laser ganz sanft eröffnen. Da ist dann aber wichtig, ja, der Patient konnte vielleicht einfach Jahre, Jahrzehnte nicht wirklich gut durch die Nase atmen. Und wenn ich jetzt nur so einen Mini-Eingriff mache, ist vielleicht die Öffnung wieder frei. Aber ich habe immer noch nicht gelernt, durch die Nase zu atmen.
Ach so, das muss ich quasi lernen.
Genau, ja, weil wenn du konstant immer durch den Mund geatmet hast, dann entstehen auch mehr Verwachsungen in der Nase. Also die Nase ist echt tricky. Na, wenn sie nicht benutzt wird, dann quasi produziert sie mehr Schleim, es entstehen mehr Verwachsungen. Und das muss ich dann trainieren. Ja, ist also eine langsame, forcierte Nasenatmung kann ich trainieren. Und das ist das Coole bei der Atmung. Ich kann sie einfach trainieren. Und das gehört dann mit dazu. Ansonsten funktionieren diese ganzen OPs nicht. Ja, also das kennst du vielleicht auch aus dem Freundeskreis. Und ich sehe das bei Patienten auch, die mir dann immer erzählen, ich wurde schon operiert, hat alles nichts gebracht. War am Anfang gut und dann ist alles wieder so geworden, wie es vorher war. Und das liegt daran, dass dir einfach niemand zeigt dann, okay, wie trainiere ich das dann? Und da gibt es eben zum Beispiel die Buteyko-Atmung. Also eine...
Was ist das?
Buteyko ist eine langsam forcierte Nasenatmung. Dr. Buteyko war ein russischer Arzt, der war auf Asthma-Patienten und Herzpatienten spezialisiert und hat gesehen, dass diese Patientenkategorien alle die gleichen Symptome haben. Sie atmen viel zu schnell. Sie haben eine viel zu hohe Atemfrequenz. Mhm. Und was eben auch die Mundatmung ist, ja. Also wenn ich durch den Mund atme, atme ich viel zu schnell. Dadurch nimmt der Körper viel weniger Sauerstoff auf. Ich habe eine zu geringe CO2-Toleranz und Kohlenstoffdioxid, also CO2, ist ja unser Atemanreiz. Wir atmen, weil der CO2-Spiegel steigt. Und so geringer die Toleranz ist für CO2, umso schneller atme ich, aber umso weniger Sauerstoff nimmt der Körper auf. Ja, und das kannst du eben mit dieser Buteyko-Atmung gut trainieren, dass du wieder langsamer atmest, geringere Atemfrequenz und durch die Nase atmest.
Also man sitzt bei dir, du erklärst es und dann genau. Als Hausaufgabe setzt man es genau. Immer wieder zu Hause.
Ja, da gibt es dann Coaches, die einem da helfen oder es gibt auch eine ganz gute App. Ja,
ja. Die Schlafapnoe haben wir jetzt schon öfter gehört. Hast du ja kurz schon angerissen. Dabei fehlt einem ja für einige Sekunden lang die Sauerstoffzufuhr. Also das ist ja schon bedenklich, wenn man das so sich vorstellt. Viele merken das gar nicht. Du sagst, oft merkt es der Partner. Gibt es da so eine Risikogruppe, 50 plus oder männlich? Wer ist da besonders betroffen?
Ganz klassisch, männlich, übergewichtig und schnarchen. Aber das ist halt nicht der Fall. Ja? Hm. Das ist so diese große Kategorie, die das natürlich sehr häufig haben. Wenn man morgens nicht erholt aufwacht, erst häufig nachts aufwacht und auf Toilette muss zum Beispiel, das sind einfach so Indizien, okay, da stimmt was mit der Atmung nicht im Schlaf. Ja, auch diese Toilettengänge nachts, ja, das ist nicht zwingend die Blase oder die Prostata, das ist einfach atmungsbedingt, weil wir einen hormonellen Switch haben. Durch diese falsche Atmung oder durch diese erhöhte Atemanstrengung kommt es immer wieder zu Weckreaktionen im Schlaf, was dann einfach diesen Harndrang mit beeinflusst. Und ich kann dir nicht sagen, ab 40 besonders hoch. Ja, also wir haben Kinder, die haben Schlafapnoe. Wir haben ab 20-Jährige, die haben Schlafapnoe. Wichtig ist einfach, dass man screent. Mhm. Weil eine Apnoe ist definiert, wenn du für mindestens 10 Sekunden aufhörst zu atmen. Aber auch 9 Sekunden aufhören zu atmen, finde ich jetzt noch nicht so gut. Ja?
Allerdings, ja.
Ja, also... Ja, und das wäre dann eine Hypopnoe, das wäre dann gar keine Apnoe.
Ja.
Also das, und man geht auch davon aus, so 5 Atemaussetzer in der Stunde ist normal. Da muss man gar nichts machen. Mhm. Wenn du zwischen 5 und 15 Atemaussetzer die Stunde hast, aber keine Tagesmüdigkeit, dann muss man auch nicht behandeln. Und das finde ich halt ein bisschen fragwürdig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann etwas bekommst, ist natürlich schon erhöht, ja. Oder aufgrund dessen vielleicht andere Erkrankungen bekommst.
Mhm. Wie gehst du dann vor? Was kann man dagegen tun?
Also man kann zum einen mit Muskeltraining anfangen und Atemtraining als einfachste Schritte. Wenn, ja, also Zungenlage korrigieren. Bei manchen ist auch das ein zu kurzes Zungenbändchen der Auslöser gewesen, was als Kind nicht erkannt wurde. Weil wenn, das ist eine Faszie, das Zungenband, was die Zunge dann einfach unten hält, dann kommt die Zunge gar nicht nach oben und öffnet damit nicht die, oder kann die Atemwege nicht öffnen.
Okay. Das kann man auch trainieren oder müsste das operiert werden?
Das ist ein kleiner Eingriff. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Eingriff mit einem ganz großen Impact. Also danach schauen wir dann mit myofunktionellem Training, also unterstützend mit Logopäden, dass wir einfach das richtige Schlucken wieder lernen, Muskeltraining machen, dann eben Atemtraining, Nasenatemtraining. Dann manche Patienten brauchen vielleicht kieferorthopädische Unterstützung. durch dieses zu schmale Knochenwachstum kann man eben mit so einer Gaumennahterweiterung den Gaumen weitern, sodass die Zunge wieder oben Platz hat. Auch wieder in Kombination mit Muskeltraining. Ja.
Auch noch im Erwachsenenalter.
Auch noch im Erwachsenenalter.
Der Gaumen wächst ja eigentlich irgendwann.
Nee, er wächst nicht mehr, genau. Aber du kannst, also der Oberkiefer ist nicht fest verbunden. Da ist so eine kleine Sutur dazwischen. Und das kannst du erweitern.
Immer noch.
Ja, okay. Das kann man bei Kindern natürlich, genau, wird das häufig gemacht. Aber eben auch bei Erwachsenen. Das nennt sich dann MARPI oder MSI. Dadurch kannst du eben Weite schaffen. Das Coole dabei ist, du schaffst automatisch auch wieder Weite in der Nase. Dadurch kannst du auch wieder besser durch die Nase atmen. Ja.
Beim Schlucken hatte ich noch eine Frage. Mhm. Ein Logopäde hat mir mal gesagt, dass auch mit dem Alter das Schlucken immer schlechter wird und man wirklich rechtzeitig anfangen sollte, es zu trainieren. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man denkt, schlucken kann doch jeder.
Mhm, genau. Das ist wie Atmen. Atmen kann ja eigentlich jeder.
Ja.
Ja? Deswegen ist es auch nicht im Fokus der Medizin und es ist auch nichts, was du im Medizinstudium lernst. Also wie atme ich richtig? Wie schlucke ich richtig?
Ja.
Ja, also
machst du das dann alles oder gibst du dann weiter an den Logopäden?
Ja.
Also
ja, genau.
Es sind verschiedene Disziplinen beteiligt.
Genau. Ja. Ganz wichtig, dass du einfach in so einem interdisziplinären Kompetenznetz zusammenarbeitest. Ich habe eine Ausbildung als Myofunctional Therapist in den USA gemacht, aber einfach, weil ich wissen wollte, was sind die richtigen Schritte, damit ich auch die Patienten an die richtigen Therapeuten verweisen kann.
Klar.
Ne? Weil nicht jeder Logopäde ist darin ausgebildet.
Wie kann ich im Muskeltraining selber machen, noch kurz?
Also idealerweise hast du natürlich eine Anleitung, dass man schaut, okay, was funktioniert jetzt bei dir nicht richtig und dann musst du das sowieso zu Hause üben.
Ja.
Also es reichen auch ein paar Sitzungen in der Regel bei einem Logopäden und das ist ja auch das Schöne bei einem Training, wenn man es regelmäßig macht, geht es relativ schnell, dass du auch eine Verbesserung merkst. Aber in manchen Fällen reicht das alleine einfach auch nicht mehr aus. Ne? Ich sage immer, es ist halt leichter, Kinder stark zu machen, als kaputte Erwachsene zu reparieren. Es ist halt einfach schwierig, weil halt viele, viele andere Themen noch mit hinzukommen. Dann gibt es eben bei Erwachsenen noch die Möglichkeit, eine Unterkieferprotrusionsschiene zu machen. Das heißt, man macht so eine zahngetragene Schiene für den Oberkiefer und Unterkiefer. Und dadurch verhindere ich eben, dass die Zunge und der Unterkiefer nach zurückfällt. Damit halte ich die Atemwege offen. Ich kann kleine OPs machen von der Nase. In vielen Fällen reicht das aus. Manche Patienten brauchen so eine CPAP-Maske, also so eine Überdruckbeatmung. Ja, ja. Das muss man wirklich individuell dann schauen.
Mhm. Und du selbst, habe ich gelesen, trägst auch eine solche Schiene, obwohl du gar nicht betroffen bist.
Ja, aber mir wurden eben auch von den Kieferorthopäden 4 Zähne entfernt. Mhm. Dadurch habe ich eine massive CMD entwickelt, also eine kraniomandibuläre Dysfunktion. Und da ich weiß einfach, dass alles bei mir zu klein ist durch diese kieferorthopädische Maßnahmen. Und dadurch arbeite ich bei mir eben präventiv, ja, dass ich jede Nacht genügend Luft bekomme und auch in gar keinem Fall eine Schlafapnoe entwickle.
Ja, sieht diese Schiene aus wie eine Knirschschiene?
Ja, so ähnlich. Genau, es ist nur eine Schiene für den Oberkiefer und für den Unterkiefer. Mhm. Du bist damit aber völlig frei. Du kannst mit sprechen, was trinken. Es verhindert einfach dieses Zurückfallen. Weil wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Wir haben den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. Und der REM-Schlaf ist so eine ganz spezielle Schlafphase. Da kommt es zu einer kompletten muskulären Paralyse, also zu einer kompletten Erschlaffung. Und wenn wir in diesen Bereichen erhöhte Weckreaktionen haben, Atemstörungen, ist es einfach meistens die Zunge, die das Problem ist. Und ich verhindere quasi dieses komplette Zurückfallen mit der Schiene.
Wie zeigt sich die CMD?
Bei mir?
Generell?
Das sind multifaktorielle Symptome.
Okay.
Ja, also ich hatte Schwindel, Sehstörungen, Knieprobleme, Nackenprobleme klassischerweise, Kopfschmerzen. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr multifaktoriell, wie sich diese Symptome in der CMD zeigen können.
Aber auch da gehe ich zum Zahnarzt mit. Oder der sagt mir, das könnten Sie haben, wir machen den Check.
Genau, ja. Das ist eine klassische Disziplin vom Zahnarzt.
Mhm.
Ja.
Diese Maske oder die Schiene, was sagt die Kasse dazu? Und zu diesen ganzen Untersuchungen, das klingt jetzt teilweise sehr ausufernd oder viel, beziehungsweise man weiß ja vorher nicht, was alles auf einen zukommt.
Also die gesetzliche Krankenkasse zahlt davon klassischerweise gar nichts. Ja, also es ist eine Krankenkasse, das heißt, du kriegst erst eine Therapie, wenn du schon eine Krankheit hast.
Also die Apnoe, wenn ich die nach...
Genau. Und da ist so der klassische Weg, du hast den Verdacht oder du schnarchst, dein Partner sagt, du schnarchst, fühlt sich morgens nicht fit, nicht erholt. Dann gehst du erstmal zu einem HNO-Arzt oder Lungenarzt, der Schlafmedizin macht. Dort bekommst du als gesetzlich Versicherte ein kleines Gerät mit nach Hause, das nennt sich Polygraphie. Da wird dann gescreent, hast du, wie ist deine Sauerstoffsättigung, ja, geht die unter 90%, hast du Atemaussetzer, dann in Kombination mit Fragetests, das heißt, wie fühlst du dich tagsüber, hast du so eine Tagesmüdigkeit, nickst du schnell bei monotonen Tätigkeiten ein oder am Steuer, dann musst du ins Schlaflabor. Da ist schon mal die erste Hürde, überhaupt einen Termin im Schlaflabor zu bekommen. Dann, wenn du den Termin dann hast, dann brauchst du 2 Nächte. Eine Nacht ist nochmal eine Diagnosenacht und die 2. Nacht ist eine Therapienacht, wo dir immer eine CPAP-Maske, also so eine Sauerstoff-, so eine Überdruckmaske gegeben wird. In der Regel bekommst du die damit nach Hause und nur, wenn du damit nicht zurechtkommst, warum auch immer, kriegst du dann vom Schlafmediziner eine Verordnung für so eine Unterkieferprotrusionsschiene, die dann wieder spezialisierte Zahnärzte machen können.
Also auch ein ganz schön langer Weg.
Genau, ja, ja. Für Privatpatienten ist das ein bisschen einfacher, aber auch die bekommen, egal jetzt welche Therapie, nur von ihrer Krankenversicherung bezahlt, wenn eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt.
Ja. Wenn ich im Schlaflabor war und nur, sag ich mal, die Psyche diagnostiziert wird, du sagst, das ist gar nicht immer so stimmig, weil wird die Apnoe immer erkannt oder eben auch nicht? Oder die anderen Probleme?
Ja, genau. Die Apnoe wird schon ziemlich valide erkannt und auch eine, ob du eine Sauerstoffentsättigung hast oder nicht. Aber wenn du eben nicht ausreichend, wenn du quasi nicht oft genug aufhörst zu atmen, bist du nicht krank genug, um behandelt zu werden. Dann, gut, dann kriegst du vielleicht als Tipp, schlafen Sie neben mir auf dem Rücken. Ja, wenn Ihr Partner oder wenn das Ihr Partner stört, dass Sie schnarchen, ja, dann wechseln Sie halt das Zimmer. Oder holen Sie sich so eine Rückenlageverhinderungsweste oder probieren Sie mal Nasenpflaster. Das ist dann die Empfehlung. Aber wirklich dir zu helfen, dass du dann besser schläfst, tut es nicht. Weil man muss wissen, wenn ich ein Problem mit meiner Atmung habe, habe ich gleichzeitig auch immer ein Problem von meinem zirkadianen Rhythmus, also von meinem Schlaf-Wach-Rhythmus. Und das heißt, du brauchst immer an beiden Stellen, musst du ansetzen. Hm. Also ne, du kannst die Schlafhygiene verbessern, kannst da viel, viel machen. Aber wenn diese Atmung, diese Atemstörung immer noch bleibt, dann wird dein Schlaf trotzdem nicht besser.
Ja. Ne? Was kann ich nachts selber tun? Da gibt es ja verschiedene Strategien. Du hast es selber gesagt. Was war das, ein Verhinderungskissen oder ein Seitenschläferkissen?
Seitenschläferkissen, Rückenlage, Verhinderungsweste. Es gibt auch den tollen Trick, dass man sich einen Tennisball ins T-Shirt ein...
Grausam.
Ja, schrecklich, ja. Also als würde man dann besser schlafen können. Wenn, also was man absolut zu Hause ausprobieren kann, dass, wenn man das Lattenrost verstellen kann, auf ca. 30 Grad Erhöhung zu schlafen. Insgesamt, so dass man mit dem kompletten Oberkörper leicht höher liegt.
Mhm.
Wenn man das Bett Lattenrost nicht verstellen kann, weil man jetzt ein Boxspringbett zum Beispiel hat, gibt es sogenannte, das nennt sich Cozy Lift. Das kann man unter jedes Bett einbauen. Das ist, kostet unter 200 Euro. Damit kann ich auch die komplette Matratze leicht erhöhen. Das ist mal so der erste Schritt.
Also Kissen aufbauen bringt nichts.
Nee, weil dann engst du, wenn du dann nur deinen Kopf quasi höher legst, dann engst du die Atemwege wieder ein. Mhm. Man kann natürlich auch so überstreckt schlafen. Damit öffne ich die Atemwege. Da ist halt die Gefahr, dass ich dann wieder Nackenschmerzen bekomme. Aber mir hat jetzt am Wochenende, hat mir tatsächlich jemand erzählt, er schläft damit super. Und er hat auch keine Rückenprobleme. Also darf man so ein bisschen testen.
Ja.
Einfach so, dass ich ein bisschen gucke, höher zu schlafen, die Atemwege frei zu bekommen. Dann kann man schauen, okay, da muss man einfach alles dafür tun, um die Nasenatmung zu fördern. Also man kann mit so Nasendilatatoren arbeiten. Die gibt es auch aus Profisport, weil auch der Profisport hat eben erkannt, dass wenn ich besser und ruhiger atme, ich einfach viel, viel mehr Leistung erbringe. Die steckt man sich in die Nase rein. Und damit öffne ich einfach meine Nase und kann deutlich besser atmen.
Mhm.
Dann kann ich auf die Raumfeuchtigkeit und Raumluft, kann man ein besonderes Augenmerk legen. Auf die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40% und 60% betragen. Und das kann man einfach messen mit so einem Hygrometer und dann entweder mit dem Luftbefeuchter oder Entfeuchter arbeiten. Man kann vorm Schlafen gehen Nasenduschen benutzen oder mit Xylit-Nasenspray arbeiten. Und Xylit hat einfach den Vorteil, es verflüssigt den Schleim. Dadurch werden einfach Schmutzpartikel und Allergene schneller abtransportiert. Macht nicht abhängig, jetzt wie Cortison-Nasenspray. Mhm. Das sind so die ersten Steps, womit man einfach mal selber anfangen kann.
Also einiges dann, ja. Interessant fand ich auch, du sagst, Karies auf den Frontzähnen ist auch schon ein Indiz dafür, dass man falsch atmet.
Ja. Wenn ich viel durch den Mund atme, dann trocknet der meinen Mund aus. Kennt man ja vielleicht manchmal, ne? Auch wenn man erkältet ist, nicht durch die Nase atmen kann. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Im Schlaf ist es dann auch so, wenn ich einfach immer den Mund geöffnet habe und er muss gar nicht weit offen sein. Es reicht einfach schon, dass er ein bisschen offen ist. Dann trocknet einfach dieser Mund aus und wir haben zu wenig Speichel. Und Speichel schützt unsere Zähne vor Karies.
Ja.
Also da kannst du noch so viel Fluorid benutzen. Du wirst trotzdem immer wieder Karies bekommen. Ja. Und das hat noch viele, viele andere Auswirkungen, weil sich einfach durch zu wenig Speichel unser orales Mikrobiom verändert. Wir dadurch wieder zu wenig Stickstoffmonoxid aufnehmen, was zu den drei wichtigen Blutgasen gehört, dass überhaupt dieser Sauerstoff in den Zellen ankommt. Es hat unser Mikrobiom im Darm verändert sich dadurch. Also es hat ein sehr großes Ausmaß, diese falsche Atmung.
Wahnsinn, daran denkt man ja wirklich nicht. Was kann ich noch tun? Achtsamkeit nutzen, mich mehr bewegen, auf mein Gewicht achten.
Natürlich ist Gewicht auch ein Thema. Ne? Umso mehr Gewicht ich vor allem eben am Hals habe, umso eingeengter sind unsere Atemwege. Natürlich ist Gewichtsreduktion da von Vorteil generell. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht, weil wenn die Atmung nicht funktioniert im Schlaf und meine Schlafphasen gestört sind, habe ich auch da einen hormonellen Wandel. Das heißt, ich habe kein Sättigungsgefühl mehr und ich habe viel, viel mehr Heißhunger auf vor allem diese ungesunden Sachen, ja, viele Kohlenhydrate, was es dann natürlich wieder erschwert abzunehmen. Also das kann sein, dass man dann auch schnell in so einem Teufelskreis ist. Ne? Also was wir sehen, wenn wir die Atmung korrigieren, dass die Patienten auf einmal automatisch abnehmen, ohne dass sie groß was ändern. Einfach nur dadurch, dass sich die Hormone wieder regulieren.
Also hängt unfassbar viel dran. Wir kennen auch den Leaky Gut. Das ist ja ein Syndrom, das diese undichte, geschädigte Darmschleimhaut beschreibt. Eine Ursache für zahlreiche chronische Krankheiten, etwa Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Du sprichst auch von Leaky Gum. Was ist das?
Leaky Gum ist, wenn wir einfach nicht mehr, also wir haben, was ich gerade schon erwähnt habe, Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid wird ausschließlich in den Nasennebenhöhlen produziert. Da gibt es das Enzym, das heißt Stickstoffmonoxid-Synthase. Und das produziert quasi aus der eingeatmeten Luft dann Stickstoffmonoxid, damit der Sauerstoff in unsere Zellen aufgenommen werden kann. Und wir aufgrund dessen auch die ganzen Nährstoffe aufnehmen. Wenn ich aber durch den Mund atme, nehme ich schon mal nicht mehr das Stickstoffmonoxid durch die Nasennebenhöhlen auf. Es gibt diesen zweiten Weg, das ist der Nitrat-Nitrit-Stoffwechsel. Ja, dadurch kann der Körper eben durch den Mund, durch die Verdauung, auch Stickstoffmonoxid produzieren. Dafür brauche ich aber spezielle Bakterien im Mund. Und wenn ich die nicht mehr habe, weil sich einfach mein orales Mikrobiom durch zu wenig Speichel verändert hat, dann kann ich dadurch auch meine ganzen Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Was natürlich, und der Darm kann dann auch wieder die Nährstoffe nicht aufnehmen, weil es da einfach auch fehlt.
Also faszinierend. Dein Fachgebiet ist irgendwie sehr allumfassend oder sind ja für die Disziplinen mit dabei.
Nein, also in der funktionellen Medizin, also ursachenbezogene Medizin, ist die Atmung immer der Anfang. Es ist natürlich nicht alles auf die Atmung zurückzuführen, aber sie sollte in jedem Fall immer passen. Und deswegen ist das eben ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt.
Ja. Seit wann gibt es deine Disziplin eigentlich? Du hast ja gesagt, in anderen Ländern ist man da schon viel weiter gewesen. USA zum Beispiel.
Sagen wir mal vielleicht so 10, 15 Jahre maximal. Wobei ich tatsächlich auch niemanden kenne, der das jetzt so macht wie ich hier. Weil ich halt einfach wirklich meinen größten Teil meines Wissens nicht, also aus dem Ausland bezogen habe.
Wir hatten gerade die Oscars, da sieht man ja immer diese wunderbaren, tollen Zähne. Ich glaube, die vorderen sechs, sagt man in England auch die Sexy Six oder irgendwie sowas, die ja sehr im Fokus immer stehen. Ist man da auch in dieser, was deine Disziplin angeht, weiter oder geht es da wirklich nur um Schönheit?
Ja, da geht es nur um Schönheit.
Ist also natürlich auch wichtig. Schlafen ist ja überall wichtig.
Aber schöne Zähne sind auch wichtig, aber dir bringen keine schönen Zähne etwas, wenn der Rest des Körpers nicht richtig funktioniert. Ja. Also, ne?
Also dein Aufruf ist weiterhin, auch wenn schon die Schiefstellung oder Fehlstellung da ist, auf gutes Essen achten. Die Karotte, die kauen. Zu kauen ist, die macht echt ganz schön viel aus. Ne? Nicht immer nur weiche Sandwiches oder Chips oder was man so alles vielleicht lieber hätte.
Ja, was halt vielleicht auch bequemer ist. Aber da kann man natürlich auch ansetzen, hartes Essen kauen und vor allem wieder anfangen zu kauen. Also ist auch ganz wichtig eben für unsere Darmgesundheit, dass Nährstoffe aufgenommen werden, dass die Nahrung vorher wirklich zerkleinert wird und dass wir sie nicht einfach schon als Brei geliefert bekommen.
Ja. Ne? Hast du noch einen Tipp für eine, ja, wie man seine Zunge vielleicht besser einsetzen kann? Gibt es da eine Übung, die ich täglich machen könnte oder irgendeine Atemübung, die viel bringt?
Also wenn man sich gestresst fühlt oder auch nicht einschlafen kann, ist es wichtig, den Puls runterzubekommen. Und das kann man durch verlangsamte Ausatmung, indem du 3 bis 5 Minuten langsam ausatmest. Das können wir mal zusammen machen. Also wir machen 2 schnelle Atemzüge, Einatmzüge und atmen ganz langsam zusammen aus. Ja, so. Ja, das kannst du, so solltest du so 3 bis 5 Minuten machen. Kann man immer wieder machen, auch wenn im Job einen jemand ärgert oder beim Autofahren oder eben vom Einschlafen, weil das gleichzeitig die Körpertemperatur leicht erhöht. Dadurch kann ich schneller einschlafen, weil dann die Körpertemperatur schneller sinken kann. Und mein Puls geht runter, was ganz wichtig ist für einen erholsamen Schlaf, sodass ich auch dass mein Nervensystem einfach ruhiger ist.
Ja, Sarah, vielen Dank. Das war jetzt sehr viel Wissen. Anschaulich erzählt und eben auch handfeste Tipps. Also ja, werde ich gleich versuchen umzusetzen und tatsächlich vielleicht bei dir vorbeikommen. Denn Schlafen, ja, ist eben ein Riesenthema, was jeder mal zumindest phasenweise sich erkennt.
Und es ist völlig egal, was wir tagsüber machen. Umso mehr wir versuchen, uns zu optimieren, wir versuchen, Sport zu machen, gut zu essen, das ist alles völlig egal, wenn wir nicht richtig schlafen.
Ja, also schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und ja, ich hoffe, ihr abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei.